Talk, der europäische Tech-Podcast.
Fire TV.
Cebit.
PayPal.
Pornos.
Facebook.
Microsoft. Herzlich willkommen zu der Geek Talk Folge 1815. Heute Abend mit ein bisschen Vor-Pre-Show. Also für all diejenigen, die uns immer nur zeitversetzt hören, heute gab es auch das eine oder andere schon im Vorhinein zu hören. Ja, wie generell, aber heute ein bisschen länger. Mit dabei ist zum einen der Achim.
Servus.
Grüezi, Achim. Und der Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend. Und am anderen Ende der Leitung befindet sich der Martin.
Guten Abend miteinander. Wir haben einen Nachtrag zu bringen. Du, Achim, hast letztes Mal den Pixel, glaube ich. Genau. Trailer angesprochen. Da gab es einen Kommentar bei mir auf Facebook von Peter Gloss. Es gab ja schon mal 6 Jahre zuvor so ein Video von einem anderen Typen, dessen Namen ich jetzt gerade wieder vergessen habe. Ah, der stand da gar nicht. Glück gehabt. Wo es auch ähnlich war. Also da gab es auch das Amazing Pixels Video Vintage 8-Bit.
Ja.
Und er hat gefragt, er hofft, oder er hat gemeint, er hoffe, dass die Leute vom neuen Film den engagiert haben oder zumindest ja ihm nicht einfach nur die Idee geklaut haben.
Ja, und im Zweifelsfall verklagt er sie und kriegt auch noch ein bisschen Kohle und Präsenz.
Genau, sein YouTube-Channel wird explodieren und das Video wird die Wände hochknallen. War aber auch ein witziges Video, oder?
Ja, das war nicht schlecht.
Vor allem für das, dass es schon 6 Jahre alt ist, ist sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Dann würde ich sagen, gehen wir zu den Kommentaren über. Wir haben in der Geek Talk 1715, Tobi, zum einen etwas zu DPT mitbekommen.
Ja. Da hat der Klaus was geschrieben. Der hat sich dazu geäußert, dass man schon irgendwie eingeforderte Entschuldigungen, dass es im Endeffekt keine richtigen Entschuldigungen sind. DPD hätte sich eigentlich freiwillig entschuldigen sollen. Das war so die Quintessenz, was ich daraus entnommen habe.
Genau, den Kommentar wollten wir dann nochmals besprechen eigentlich.
Genau, eigentlich schon, ja. Und gut, die DPD-Geschichte ist jetzt von meiner Seite noch nicht ganz abgeschlossen. Also im Endeffekt schon, aber ich habe jetzt mir so eine kleine Zusammenfassung geschrieben und wie soll ich das ausdrücken? Ich habe mir eine kleine persönliche Image-Broschüre erstellt für die Firma DPD und jeder, der sie haben möchte, der kann sie von mir bekommen und ich verteile das Ganze. Es ist mein ganz persönliches Werbeprospekt.
Hast du den auch in digital?
Ich kann ihn als PDF-Datei konvertieren, ist kein Problem.
Dann würde ich mich doch mal anmelden, so einen zu bekommen.
Gut. Da steht also nur die ganze Geschichte mit DPD nochmal in ausführlicher Textform.
Ich kann die auch beim nächsten Twittwoch verteilen. Als Follow-up.
Als Handout.
Als Handout, genau, auf Papier. Was ist eigentlich aus dem Kuli geworden? Was hat der gebracht?
Der liegt hier noch und.
Achso, ich dachte, der geht auf eBay.
Nee,
das war ja meine Verdächtigung, weil es so ein hochwertiger war.
Da ist ja die Arbeitszeit teurer als der Kugelschreiber-Erlös letztendlich.
Das denkst du. Das ist vielleicht der berühmteste DPD-Kugelschreiber, der wo existiert.
Mhm. Vielleicht müssen wir eine Unterschrift drauf tun, Tobi. Und dann wird das abgehen wie...
Von wem? Vom DPD-Fahrer?
Ach nee, schon von dir in dem Fall.
Ach Gott.
Den muss er erst mal kriegen, den DPD-Fahrer.
Ja.
Dem wahrscheinlich berühmtesten Podcaster aus Göttingen.
Das glaube ich nicht. Da gibt es, glaube ich, noch andere.
Ich kenne mich nicht mehr so aus in der Göttinger Podcaster-Szene.
Die sind ja alle nach Berlin gegangen. Also gut, du hast recht, wahrscheinlich noch den letzten überbleibenden Podcaster, ja.
Dann gab es auch noch vom Pesch einen Kommentar oder eine Frage zum Thema Display. Das hat er bei uns auf der Abonnierenseite hinterlassen. Da gehe ich gerne in einer der nächsten Sendungen drauf ein, weil das würde dann den Zeitrahmen sprengen. Generell geht es um Fenstermanagement. Tobi, das wäre mal was wir ein bisschen mehr besprechen können. Also Tobi und Achim natürlich.
Fenstermanagement?
Ja, wegen Auflösung. Zum Beispiel jetzt 27 Zoll mit 2560x1440, dass man da ja dann die Fenster, wie ich ja vor 2-3 Wochen mal gesagt habe, dass ich mein Fenstermanagement aktuell ziemlich überdenken muss, weil der Screen ein bisschen gewachsen ist, den ich jetzt aktuell nutze. und was es da für Lösungen gibt, eben mit virtuellen Screens, mit mehreren Desktop und so weiter. Wie wir das handhaben, ob das nicht ein Thema wäre, wo wir mal ein bisschen mehr drüber diskutieren könnten.
Ja gut, es gibt ja auch Utilities, die das Ganze automatisieren, die zum Beispiel mit gewissen Gesten oder mit gewissen Shortcuts die Fenster automatisch aufteilen. Da gibt es ja diverse verschiedene zusätzliche Möglichkeiten. Tools. Ja.
Genau. Wäre mal was wir mal drüber sprechen könnten, oder?
Kommt drauf an, wenn Bedarf besteht, auf jeden Fall, klar.
Gut.
Also aber das wird natürlich recht einseitig, glaube ich, weil wir drei nutzen ja alle Mac. Ne?
Ja, aber ich glaube, wir arbeiten da schon unterschiedlich auch. Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass Martin mit seinem Drei-Meter-Screen jetzt. Aber zum Beispiel, ich habe diesen Fetisch, dass ich gerne meine Fenster überlappen lasse.
Das ist etwas, was ich auch hatte auf dem vorherigen und jetzt völlig über den Haufen schmeißen muss, weil das nicht mehr geht. Aber ist schon mal was wir gerne darüber sprechen können, wie du sagst, Achim. Ich glaube, wir haben da ziemlich unterschiedliche Nutzungsdinger. Und seit Yosemite jetzt auf der OS X-Geschichte hat sich ja einiges mehr in dem Bereich noch getan mit automatischer Zuweisung und solchen Geschichten. Und wir können sicherlich auch ein bisschen in Richtung Windows sprechen. Mit Windows 10, wo ich ein bisschen rumteste, da geht das ja jetzt zum Glück seit neuestem auch. Also da können wir sicherlich mal etwas drüber sprechen. Wir nehmen uns dem an, lieber Pesch.
Ja, gut.
Gab es sonst noch irgendwas aus den Kommentaren, was ihr mitbekommen habt und ich nicht?
Wir haben gerade einen Kommentar bekommen per DPD-Flyer bei iBooks veröffentlichen. Ja.
Und dann gleichzeitig noch bei Amazon in den Stores stellen. Dann passt das.
Nee, das wird, glaube ich, als iBook etwas zu gering. Das sind nur 16 Seiten.
Es gibt, aber bei Amazon kannst du das machen, ne? Weil da gibt es ja die Singles.
Okay.
Es gibt halt so Kurzbücher, die heißen auch wirklich Kindle Singles, glaube ich. Aber auf jeden Fall haben die so einen ähnlichen Namen, wenn es Singles nicht ist. Und da kannst du halt auch Kurzgeschichten veröffentlichen und ja.
Dann muss ich das mal einen Lektor geben, der das nochmal überfliegt, damit auch keine Rechtschreibfehler drin sind. Wäre ja peinlich.
Und sonst ganz einfach. Liebe Hörer, wenn ihr DPD-Autos vorbeifahren seht, macht Bilder, schickt die uns an redaktion@pokipsi.ch. Link, also E-Mail steht dann auch in den Shownotes. Und schreibt uns hin, dass wir die nutzen dürfen. Und dann kann der Tobi das mit Bildern anreichen, sodass es größer wird.
Und wenn ihr den Wagen stehen seht, dann nehmt ihr euch einen dicken Edding und schreibt drauf, don't mess with Geek Talk.
Das ist ja schon ein Aufruf zur Sachbeschädigung. Also da
ohne CH.
Wär ich vorsichtig.
Du meinst mit .de? Das
heißt auf wen geht ein .de?
Nicht auf uns.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Keine Ahnung.
Ich bin auch nur auf die Idee gekommen, geht ins Nichts.
Das sind marktbegleitende Kollegen.
Die mittlerweile auf eine nicht so schöne, nicht 404-Seite, aber Control Panel, wie das Zeug heißt, Dings. Das Ding ist kaputt, auf jeden Fall.
Naja, ich bin auch nur auf die Idee gekommen, weil ich gerade ein Edding in der Hand habe. Ich muss ja irgendwie hier die Zuhörer, die Zugucker motivieren, die sonst nur Monolog hören.
Perfekt, ein
außer
bisschen.
Die sind noch im Live und hören parallel, wie ich dachte gerade bei der Kati. Aber ich glaube, dann wird die auch explodieren.
Das möchten wir doch nicht, das gibt eine Sauerei. Dann also jetzt nicht speziell gesagt. Mit Kati, sondern generell, wenn jemand explodiert.
Ich habe es nicht gesagt. Wird mir wieder vorgeworfen.
Dann würde ich sagen, gehen wir doch über in unsere Kurzthemen. Wir haben einen kleinen Hinweis auf eine Lego-Ausstellung in Ludwigsburg. Das ist für diejenigen, die es nicht wissen, wie mich zum Beispiel.
Bei Stuttgart.
Genau, gehe ich zumindest davon aus, weil der Artikel ist in der Stuttgarter Zeitung veröffentlicht worden. Da gibt es eine Ausstellung mit dem Thema Faszination Lego. Die geht bis zum 31. Mai. Also wer gerne Lego mag, sollte da doch mal reinschauen.
Also Ludwigsburg ist eine wunderschöne Stadt und die haben einen herrlichen Weihnachtsmarkt. Also immer eine Reise wert. Wer Ludwigsburg nicht kennt, sollte da sich mal auf den Weg machen.
Genau, und wenn du zu Fuß gehst, dann klappt es auch bis Weihnachten?
Es sind 380 Kilometer von hier, das könnte ein bisschen dauern.
Dürfte dauern, genau. Ja. Ja, wen es interessiert, Link dazu ist bei uns in den Shownotes mit weiterführenden Informationen dazu. Der X-Files, habt ihr euch das früher angeschaut?
Ich bin da raus.
Ich habe es gesehen, ich habe das quasi verschlungen, ja.
Ich habe mitgefiebert und ich mochte die beiden Schauspieler, so sowohl Gillian Anderson, aber auch den David Duchovny, waren einfach passende Rollen, wie ich finde, also passende Typen für die beiden Rollen. Und war sehr traurig, als es fertig war. Und da geht es jetzt ja weiter, Tobi.
Ja, Gott sei Dank, es soll jetzt wieder auf Vox losgehen, also Fox, nicht Vox.
Das amerikanische, genau.
Das amerikanische.
Das war aber auch damals auf Fox, oder?
Das war ja einer der Flaggschiff-Serien von dem Kanal, ne? Das ist ja, wäre ja eine Schande, wenn es jetzt auf einem anderen Kanal laufen würde. Ja.
Die andere Schande wäre gewesen, hätten sie nicht wieder auf die beiden Originalschauspieler zurückgegriffen. Denn das hat sich jetzt bestätigt, war ja lange seit dem September letzten Jahres, war es in Gerüchte, dass es zum einen wieder Sendungen geben soll. Und die zweiten Gerüchte eben waren, dass die beiden Originalschauspieler wieder dabei sein sollen.
Ja gut, es gibt Serien, die funktionieren einfach nur mit den Originalschauspielern. Also ich glaube, das wäre genauso blöde, wenn du jetzt MacGyver wieder neu aufleben lassen würdest und da würde ich zwar andersrum herhampeln, das würde auch nicht funktionieren.
Du meinst, das wäre wie man bei Two and a Half Men, den Charlie Sheen wegnehmen würde?
Also bei Two and a Half Men, ich glaube, da hat es sich so einigermaßen eingependelt. Ich meine,
Sind die nicht mehr ganz weg?
Die sind jetzt auch durch, ne?
Eben, das meine ich ja. Die waren zwar einen kurzen Hype, aber...
Aber ich finde, der Kutscher hat es eigentlich gar nicht so schlecht gemacht.
Er hat super gemacht. Also finde ich genial, wie er es gemacht hat. Aber dennoch, es ist nicht mehr dasselbe gewesen.
Das ist klar. Aber man konnte es ertragen.
Das definitiv. Also er hat sehr witzig und gut gespielt auch. Also ich habe es gut gefunden, aber es war einfach wirklich, es war wie eine andere Sendung, eine andere Serie irgendwie.
Ja, man konnte den Charlie Sheen auch schnell verdrängen irgendwie. Also ich habe da mich relativ schnell dran gewöhnt.
Och, ich vermisse den noch heute. Aber ja, auf jeden Fall, bei X-Files gibt es eine Miniserie, zumindest die jetzt mal in Auftrag gegeben wurde. Der Chris Carter ist da am Schreiben. Tobi, das ist nicht der von Backstreet Boys.
Ja, ich weiß.
Genau. Doch, Instagram.
Tobi, Achim. Können wir noch mal kurz dabei bleiben, weil das ist ein Moment, wo ich mich vorhin schon gewundert habe, dass ihr beide wisst, wie einer von den Backstreet Boys heißt. Wie ist das denn zu erklären?
Ich gehe da jetzt nicht mehr ins Tiefe.
Okay.
Naja, das war unsere Jugendzeit, ne? Also,
ja, aber ihr seid ja keine Mädchen.
Ja, aber das hat man zwangsläufig mitbekommen.
Also man hat damals Mädchen gedatet und die hörten so Musik.
Genau, das hast du jetzt schön gesagt. Und ich weiß sogar, wie der Bruder von Chris Carter hieß, das war der Nick Carter.
Der kleine Nick.
Ja, siehst du mal, ich bin da tief im Bild. Oh.
Mit Sweet 16 und so.
Okay, das ist dann wieder zu zielgruppengerechten Themen.
Genau. Instagram, da gibt es eine neue App von denen, die nennt sich Layout. Hat der Achim die schon ausgetestet?
Ich habe geguckt, dann war sie noch nicht verfügbar im Store. Dann am nächsten Morgen habe ich sie installiert und bis heute habe ich sie nicht aufgemacht. Also was heißt bis heute? Also seit gestern, seit ich sie installiert habe, habe ich sie nicht aufgemacht. Haut mich jetzt auch nicht vom Hocker.
Das Unschönste habe ich an der Geschichte gefunden, dass die News wieder viel zu früh durchgesickert ist. Wie du gesagt hast, circa einen halben Tag war die News draußen, aber man hat es weder im europäischen, also Schweiz, Deutschland, noch im amerikanischen iTunes Store laden können. Meistens kann man es dann ja da bei Amerika runterladen, aber ging nichts. Es war einfach noch nicht da. Das war hässlich, wie ich fand.
Aber die macht doch auch nicht richtig viel, oder?
Die macht das Gleiche, Entschuldigung, was andere Instagram-Rahmen-Apps können.
Aber ich finde es auch ein bisschen komisch, warum man nicht diese Funktion einfach in ein Update von der Instagram-App reinpackt und gut ist.
Die wollen sie wahrscheinlich, Facebook hat da so gewisse Erfahrungen mit Apps zu groß werden zu lassen.
Ja, okay. Ich meine, mein Gott, ey, ich meine, die haben ja auch 20 Filter in dem Ding drin. Dann sollen sie zwei Filter rausschmeißen und dafür hier die Rahmen-Dings machen. Aber beim Thema, wann habt ihr denn zuletzt Hyperlapse benutzt?
Damals, wo es ganz groß heiße Scheiße
war. Genau.
Also wirklich nicht einmal danach? Ja, es ist halt nämlich.
Nie wieder.
Ja, ich, ist eigentlich, das sind halt wirklich, das ist ja auch viel keine Kernfunktion, also keine richtige, wo ich sage, okay, als alleinstehendes Produkt ist es wirklich so Kern. Das finde ich, das sind echt Features, die kann man in die App installieren. Also es ist was ganz anderes, finde ich, als wenn ihr halt Facebook Messenger rausnimmt oder solche Kisten.
Ja.
Also das, da verstehe ich.
Oder die Poke-App.
Ja. Da kann ich die, also die Strategie echt nicht verstehen. Oder jetzt, und bei Layout jetzt sogar noch weniger. Bei dem anderen kannst du auch sagen, mein Gott, das Video ist aber auch schon gestretchtes Argument, finde ich. Aber
Fram, seit sie ja Video mit reingenommen
haben. Deswegen meine ich es ja. Aber trotz allem Layout. Also,
ja, vor allen Dingen, das ist ja auch ein sehr kleines Feature, wie du schon sagtest. Das bedarf ja nun wirklich nicht viel Speicherkapazität oder das würde die App ja nicht aufblähen. Also das ist ja popelig.
Ja, und wie gesagt, ich habe es halt, wie gesagt, nicht aufgemacht seit gestern, weil ich habe die Bilder gesehen von allem. Ich habe es ausprobiert, hier ist das Bild, hier ist ausprobiert, hier ist das Bild, das hat mir gereicht. Mhm.
Ich nutze da seit Monaten nutze ich Diptyque. Snap, die gibt es für iOS wie auch für Android. Sieht sogar auf Android aus wie auf iOS, also gut. Kann man nutzen, erfüllt seinen Zweck, ist sehr individuell. Kann noch einiges mehr als eben dieses Layout von Instagram. Wirklich gar keinen Bedarf. Runtergeladen, einmal ausprobiert, nicht mal das Bild veröffentlicht habe ich, weil ich genug von anderen gesehen habe.
Das hat dir gereicht.
Genau. Ja. Okay. Und heute aus Trotz gerade ein Bild mit Diptyque hochgeladen.
Jetzt erst recht nicht.
Genau.
Gucken wir jetzt mal, wo wir gerade beim Thema Instagram sind. Ich habe mal parallel mir, als ihr über X-Files philosophiert habt, habe ich mal parallel mir die F8-Konferenz so eine Übersicht angeschaut.
Und jetzt kurz zur Erklärung, die hat 18 Uhr gestartet mit Facebook.
Gut, und lang zur Erklärung, die F8 ist die Facebook-Konferenz.
Genau.
Und da haben sie gerade halt mal so Zahlen angegeben und ist halt Instagram auch dabei. Die haben halt 1,4 Billionen, also Milliarden Nutzer auf Facebook. 700 Millionen benutzen Gruppen, also die App-Gruppen. Also es geht jetzt wirklich jetzt um die Apps, nicht um Nutzerkonten, ne? Also so verstehe ich das. App-Installation. 700 Millionen haben WhatsApp, 600 Millionen haben den Facebook Messenger und 300 Millionen Instagram.
Große Zahlen.
Ja, einfach nur mal reingeschmissen als aktuelles Thema.
Genau, kannst du den Link dann noch setzen hier?
Ja, das kann ich machen.
Dankeschön. Ich habe gestern herausgefunden, dass PayPal mir eine neue Seite zeigt. Der Achim hat die schon seit Monaten.
Ja, also locker seit 2 Monaten. Das hang auch damit zusammen, dass ich dass ich ein bisschen streamline musste wegen meinen geschäftlichen Aktivitäten und privaten und früher alles immer über ein Konto lief und ich das jetzt auch ein bisschen versuche zu trennen. Und deswegen hatte ich mich jetzt auch wieder aktiver mit PayPal beschäftigt und da mehr gemacht. Und deswegen weiß ich das relativ sicher, dass ich das schon seit knapp 2 Monaten habe.
Ja, aber ich habe mich 2-3 Mal mobil eingeloggt. Da hatte ich es auch, aber jetzt auf dem Desktop habe ich es gestern das allererste Mal so also, zu Gesicht bekommen.
Also mobil ist das auch schon länger gewesen. Also auch bei mir noch, wo das sonst immer noch diesen ganzen Stil hatte wie vor 15 Jahren. Ist ja noch niemals wie vor 10 Jahren gewesen, das war ja grottig.
Vielleicht mal an die Hörer, habt ihr das auch schon länger oder habt ihr das erst seit kurzem wie ich? Würde mich vielleicht noch Wunder nehmen. Unten in die Kommentare bei www.geektalk.ch. Tobi, wie ist dein Design bei PayPal?
Ich benutze das sehr selten über die Webseite. Das meiste mache ich halt auch über die App. Das ist mir lange nicht angeguckt. Also bestimmt 2 Wochen war ich jetzt nicht auf der Seite.
Aber du hattest schon das Neue oder auch noch das Alte?
Also vor 2 Wochen hatte ich noch das Alte.
Ah, dann war der Achim ein Beta-Nutzer.
Ja, wer weiß, wie viel Geld Achim da durchschleust, dass sie ihm schon ganz zügig die neue Seite zur Verfügung gestellt haben.
Okay, vergessen wir nicht. Eigentlich ist das ja jetzt hier, als der Tobi gesagt hat, dass er PayPal jetzt eigentlich nicht so groß benutzt, der Punkt, wo man halt auf seine Bitcoin-Aktivitäten hinweist und sagt, okay, da hat sich PayPal natürlich ins eigene Fleisch geschnitten, wenn die kein Bitcoin machen für Tobi.
So sieht's aus.
Ich wollte sagen, der eine hat Bitcoin, der andere hat PayPal. Muss ich mir auch noch was suchen. Oder bleibe arm.
Aber das ist jetzt mal wirklich interessant, da die Zuhörer zu fragen, dass die uns vielleicht mal wissen lassen, seit wann sie den neuen Look haben.
Genau, also neuen Look, das merkt ihr ganz schnell, das könnt ihr nicht verfehlen, weil vorher war die Seite ja so irgendwie 1999, jetzt ist sie so ganz heute.
Jetzt ist sie 2001, na gut.
Was übrigens auch noch, wenn wir schon dabei sind, es gibt ja jetzt da oben so einen Balken, der einem mitteilt, zu wie viel Prozent sein Profil ausgefüllt ist. Das gibt's ja auch woanders.
Hast du auch die Handynummer nicht?
Doch, ich habe alles. Und er behauptet aber seit 2 Monaten schon, dass ich nur zu 80% alles getan habe, was er von mir möchte. Und ich hätte die mobile PayPal-App nicht benutzt. Das sind die letzten 20% oder 10%, die mir fehlen, die ich natürlich benutzt habe.
Spannend, mir zeigt daran, mir fehlen 20% und die 20% sind die fehlende Natel-Nummer, also die Mobilnummer, die er nicht hat, die ich ihnen aktuell auch so nicht unbedingt geben muss.
Ja, das ist halt gut. So rund ist das alles bei denen nicht.
Anscheinend doch noch ein bisschen Beta. Nächstes Thema betrifft den YouTube-Channel, den ich befülle mit diversen Dingen. Es kann sein, dass der ab morgen nicht mehr online ist. Wahrscheinlich, vielleicht.
Wieso? Das war jetzt bestimmt die Frage, die du erwartet hast.
Ja, danke schön, Tobi. Ich habe es ja, glaube ich, schon 2-3 Mal irgendwie kurz angesprochen. Ich habe ja 2 Konten, das Private, wo mein Google Plus drüber läuft und einen privaten YouTube-Channel drauf ist und dann das für Poughkeepsie Network, wo die ganzen Gadgets drüber laufen. Und ich als normale Person kann man ja nur ein AdSense-Konto haben. Und mein AdSense-Konto liegt beim Privaten und das andere möchte ich mit dem verknüpfen, weil seit circa 1,5 Jahren habe ich Werbung in meinem Channel, habe bis jetzt aber noch nie einen roten Rappen von denen gesehen. Weil ich einfach die beiden Konten nicht verbinden kann, weil bis anhin hat mir immer gesagt, wenn ich die beiden Konten verbinde, eben zwecks, dass das Geld drüber wandert, löschen sie den einen oder anderen Kanal, sagen mir aber nicht welchen. Und ja, jetzt haben sie mir also versichert, dass ja wahrscheinlich nichts passiert, also so war die Aussage so circa ziemlich schwammig. Jetzt habe ich es doch gewagt, habe das Ganze verknüpft. Heute um 1.22 Uhr sind die 48 Stunden rum, dann weiß ich dann, ob es geklappt hat oder ob einer der beiden Kanäle gelöscht wurde.
Okay, wäre es denn für dich einfacher, wenn du wüsstest, dass du einen verlierst, welchen du verlierst?
Ja, weil ich würde gern den privaten verlieren. Da habe ich 26 Follower, da habe ich 10 Videos drin. Beim anderen sind es, 712 Follower, okay. 742.000 Views und viele Videos.
Aber ich meine, dabei machst du ja das Leben doch, finde ich, dann eher selber noch zu schwer, wenn die halt das selber nicht können. Da würde ich doch einfach die 10 Videos rüber posten und die 26 Leute einzeln anschreiben und sagen, komm, neuer Kanal, den alten halt selber löschen und sagen, hier, komm, pack AdSense auf den Kanal. Es gibt nur noch einen. Oder denke ich zu einfach?
Das denkst du wahrscheinlich zu einfach, weil Google und Konten, das ist so eine Sache, die katastrophal ist.
Das muss ich nicht sagen, das weiß ich auch.
Aber du kannst doch manuell den Kanal löschen, den privaten Kanal, sodass nur noch einer da ist.
Die Frage ist dann, ob er dann vielleicht einfach den Poughkeepsie-Blog zumacht, also platt macht und den anderen bestehen lässt, der nicht da ist. Das war mir zu viel Risiko. Deshalb habe ich beide bestehen lassen und habe sie jetzt mal zusammengewerkelt. Ich bin jetzt echt gespannt. Ansonsten habe ich 3 Mails, wo mir Google gesagt hat, dass das irgendwie doch gehen muss. Wenn das nicht geht, dann laufe ich amok bei denen. Weil, ja, ist doch ein bisschen was drin da.
Okay, aber wenn der Podcast live geht, dann wissen wir Bescheid.
Genau, dann weiß man dann Bescheid.
Ja, guck mal, das ist doch, also wenn der Podcast jetzt live geht, dann könnte jeder, der zuhört, auf deinen YouTube-Kanal gehen und gucken, ob noch beide existieren oder nicht. So, und ja, wir können es noch nicht mal verraten. So, bekommst du ein bisschen Traffic.
Genau, Link ist wie immer in den Shownotes auf www.geektalk.ch zu finden. USB Typ C. Tobi, wir hatten es in unserer meinungslastigen Sendung darüber. Ja. Ich habe da einen kleinen Blogpost geschrieben, was das in etwa ist und wie man das nutzen kann und so weiter. Vorteile, Nachteile von dem Ganzen werden wir natürlich auch verlinken. Und jetzt darf der Achim etwas über Twitter und Foursquare erzählen.
Ja, das war jetzt der falsche Punkt, in dem Achim sich ausgeklinkt hat. Er hat jetzt gerade seine Heimwerkerstunde, man hört es im Hintergrund. dann versuchen wir das mal geschickt zu überbrücken.
Man könnte es machen mit einem Tweet, der gerade rausging vom Sandro Pigoni. Er hat sich nach langem wieder mal bei PayPal eingeloggt und er hat auch das neue Design.
Genau, und der Andreas Harms hat auch gerade getwittert, er hätte auch das Design und es sei wohl hundertprozentig das Design, weil die Kati hat gerade davor geschrieben, dass sie das neue Design hat und das alte Design, das ändert sich bei ihr. Und naja.
Da muss man aber fairerweise zu sagen, und ich möchte jetzt der Kati nichts, je nachdem, wie tief du reingehst, also wenn du irgendwie 4 Ebenen tief reingehst und noch irgendwas ändern willst, hast du immer noch das alte Design.
Genauso bei Fragen, Zeugs, Freakly, FAQ, das heißt solchen Dingen, wenn du da ein bisschen weiter runter gehst, fliegst du plötzlich wieder ins alte Design rüber.
Das ist ja inkonsistent, was die da machen, na gut.
Ja, es hat so ein paar Fehler, auch wenn du das, den Betrag anklickst, geht eine Single-Seite auf, wo es kein Zurück-Dings mehr gibt. Da musst du über den Browser-Button gehen oder mit der Wischgeste und solches Zeugs arbeiten. Also ein bisschen Beta. Solange dem Geld nichts passiert, das auf dem Konto liegt. Aber ja.
Ja gut, das ist nochmal eine andere Geschichte bei PayPal, glaube ich.
Verschwindet da Geld oder was?
Ja, aber die machen ja gerne mal so ein Konto auch zu und dann kommst du nicht an dein Geld.
Das stimmt, haben die ein oder andere schon mal bemängelt und da hat sie auch immer wieder mal Entrüstungen und Abwanderungen von diesem Dienst gegeben.
Deswegen lasse ich da auch gar nicht gerne, sagen wir mal, viel Geld drauf liegen. Das wird sofort wieder runtertransferiert.
Ja, ich habe da schon ein bisschen was drauf. So sei es, so sei es. Achim, Twitter und Foursquare, die sind jetzt miteinander ganz, ganz eng.
Ja, ganz, ganz eng. Das war ja schon Thema Ende Dezember. Und da kamen die Gerüchte auf, dass da eine Zusammenarbeit passieren wird. Und dann war jetzt auch wirklich lange Ruhe und aus dem Nichts. Auch auf eine relativ komische Art, würde ich jetzt nicht sagen, aber Twitter hat einen Tweet veröffentlicht, ja, dass sie jetzt halt mit Foursquare zusammenarbeiten. Was das heißt, bedeutet, sage ich gleich noch. Ja, nach dem Tweet hat der Dennis Crowley, der CEO, ein Posting auf das Medium gemacht, wo er einfach so einen Rückblick gemacht hat, hier 6 Jahre Foursquare, was ist passiert, aber mit Hinblick auf diese Zusammenarbeit. Ja, und danach haben dann halt diverse andere Fachseiten das Thema aufgegriffen und nochmal beleuchtet. Und im Kern bedeutet das, dass, also für Foursquare bedeutet das, sie monetarisieren ihre Datenbank, was sie auch schon seit 3 Jahren erzählen, zumindest auf den großen Konferenzen und ja auch wirklich als Asset ansehen. Und da bin ich auch ganz bei Foursquare. Das ist halt die bestgepflegte Ortdatenbank im Netz. Ich meine, Facebook ist die schlechteste, glaube ich, ist grottig. Google ist irgendwo dazwischen, um es mal so zu sagen. Weil bei Foursquare ist halt auch, da passiert relativ schnell was, macht ein Laden zu, wird es geändert, weil der halt auch noch immer, trotz allem immer noch eine riesige Community drumherum ist, die die Daten pflegt. Und da hat ja auch schon Microsoft die Daten lizenziert für Bing und auch Cortana. Und jetzt halt Twitter. Und das bedeutet, dass man seine Tweets demnächst, ich habe heute geguckt, ich konnte es noch nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon hattet.
Auch noch nicht, nein.
Dass man die Tweets halt mit einem Ort versehen konnte, das konnte man schon immer eigentlich, aber der Ort war eigentlich immer nur die Stadt oder der Stadtteil. Und jetzt kann man wirklich sagen, ich sitze halt hier im Café Solo und hier, das tagge ich an meinem Tweet dran. Und da ich es damals ja noch nicht ausprobieren konnte, kann man dann wahrscheinlich halt auch direkt diesen Ort in Foursquare sich angucken und noch ein paar weitere Infos bekommen. Beziehungsweise auch Leute, die halt, ja, also ich selber, ich bin ja in dem Ort, aber Leute, die den Tweet lesen. Das ist eigentlich jetzt der Punkt, wo man eigentlich wartet, okay, dass es umgesetzt wird, dass man es nutzen kann und dann mal schauen, inwiefern das Sinn macht.
Werden wir sicherlich in den nächsten Wochen, Monaten dann ein bisschen mehr verfolgen.
Ja, ich denke schon in den nächsten Tagen. Ich glaube, noch nicht mal Wochen. Und das Interessante ist natürlich, dass wo Twitter sich ja immer mehr an Facebook annähert, das fing ja mit den Profilen an, und ist ja weitergegangen halt, klar, du kannst jetzt Video drauf posten, du kannst mehrere Fotos machen. Also es entwickelt sich ja eher in Richtung Facebook anstatt in die alte Richtung, sag ich mal. Damit haben sie jetzt natürlich auch eine Ortsdatenbank, auch ähnlich wie Facebook, wo man dann natürlich dann eventuell später auch mal andere Sachen mit abwickeln kann. Thema Werbung, ja, muss man jetzt wirklich schauen.
In welche Richtung sich Twitter entwickeln wird.
Ja, und wie es angenommen wird. Ob die Leute auch wirklich Spaß haben. Das ist halt die große Frage halt. Ich meine, haben die Leute Spaß dran, die Sachen, die Orte dran zu taggen? Deswegen, man kann ja jetzt schon gucken, wie viele Tweets, außer man hat es automatisch angeschaltet, sind mit Orten aktiv versehen. So. Und dann ist die Frage halt, okay, wenn es jetzt wenig sind, ist das einfach nur so, weil es keine konkreten Orte gibt? Also besteht überhaupt der Bedarf? Das ist halt die große Frage, finde ich.
Oder vielleicht gibt es eben auch diverse Leute, die wegen Swarm und der ganzen Geschichte das aus Prinzip dann nicht nutzen. Da gibt es sicherlich auch einige.
Ja, aber ich meine, im Endeffekt, das ist halt auch echt die laute Minderheit, wie bei so vielen Themen. Und Beispiel übrigens hier, South by Southwest, Conference Center. Da hattest du früher im Regelfall 500 Check-ins. Relativ easy. Also auch du hast auch 1000 gehabt, aber über die Konferenz verteilt. An der Hauptvenue hast du halt im Schnitt mal 500 eingesteckte Leute gehabt von 20.000. Und das waren diesmal im Regelfall halt 100 oder 120. Also es hat sich schon halt so gesehen halt geviertelt oder gefünftelt, je nachdem, die ganzen Check-ins in der Kernzielgruppe. Weil man muss halt auch fairerweise sagen, South by Southwest, das sind dann halt Nerds und Geeks und alles. Wenn ich jetzt aber vergleiche, wie viele Leute, sag ich mal, am Bahnhof eingesteckt sind oder an Flughäfen, früher mit Foursquare und jetzt mit Swarm, da sind wir aber eher so bei einem Abfall von, weiß nicht, vielleicht 20% weniger.
Gut, wir werden es verfolgen.
Genau.
Mir zu Foursquare Geek Talk 1714, eine Sonderfolge mit dem Achim und mir und natürlich bei dir auf dem Blog allesfoursquare.de.
Genau, der Link auch zu dem konkreten Artikel Twitter und Foursquare, den haben wir verlinkt, der kommt von Alles Foursquare. Da ist auch nochmal ein Video eingebettet von Twitter, ein Video von Fortune Magazine und auch der Artikel von Fortune Magazine und der vom Medium sind da verlinkt. Also ein Link mit ganz vielen weiterführenden Links, wer es also interessiert.
Alle Informationen www.geektalk.ch, da geht's raus und in die große Welt. Jetzt, wo man sich im Puff einloggen kann, per Twitter braucht man die Webseiten nicht mehr so oft. Achim.
Ja, genau. Ich dachte halt hier, zumindest vielleicht auch für den Titel oder sonst wie, damit man Leute mal wieder hier aufwachen lässt und neugierig macht, Pornoseiten, Thema Pornoseiten. Es gab einen schönen Artikel, der halt entsprechend natürlich verlinkt ist, über eine Analyse von Webseiten, entsprechend halt Adult-Site-Websites, also Pornoseiten. Und da gibt es ganz viele Charts drin, die kann man sich mal angucken. Das sind ganz interessante Ableitungen. Ich weiß nicht, habt ihr mal drauf geguckt?
Nee, ich hatte Angst, dass mein...
Okay, also zum Beispiel auch solche Ableitungen, dass in ganz vielen muslimischen Ländern, die haben eine ganz große Absprungrate. Also sprich, man geht ja auf die Seite und verlässt sie sofort. Und daraus haben sie dann abgeleitet, dass halt, weil es ja teilweise in den Ländern auch unter Strafe sogar steht, dass Leute kurz draufgehen und dann halt auf einmal doch aus Angst wieder runtergehen, dass wenn sie zu lange drauf sind, dass es getrackt wird und solche Sachen. Also das sind echt wirklich interessante Punkte, kann man sich mal durchlesen, ein paar interessante Charts. Vernachlässigt allerdings den Punkt, dass zum Beispiel in vielen Ländern ja auch komplett solche Seiten auch geblockt sind und wo halt dann wirklich der Normalmensch auch nicht draufkommt, der halt jetzt nicht. Und der Normalmensch, der nutzt halt kein VPN oder sonst was. Das ist ein kleiner, sag ich mal, Fehler in der Aufnahme. Aber was ich interessant fand, war halt der Punkt, dass, ich habe es mal eben aufgerufen, damit ich es auch richtig sage, die Kategorie Pornoseiten, die ist halt populärer als Reise- und Sportseiten. Das hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet.
Auto auch vorne dran oder hinten dran?
Auto ist auch hinten dran, also über den Pornoseiten war dann in dem einen Bereich nur noch Gambling, Games und Shopping. Aber die Frage ist auch, wie kategorieren sie? Aber ist auf jeden Fall eine interessante Statistik zu einem, sag ich mal, ja, Thema, was man jetzt auch nicht jeder Tage hat in so einer Statistik. Wo man aber, wenn man halt einfach mal über den Tellerrand guckt, ein paar interessante Sachen rauslesen kann.
Nur 4,41% aller Desktop-Zugriffe.
Ja, genau. Aber jetzt muss man überlegen halt, okay, das sind Besuche. Ist das jetzt auch wirklich Traffic oder nicht? Das muss man ja erst in Perspektive setzen. Weil allein schon, wenn es hinterher um Traffic geht, wie viel schon an Videotraffic erzeugt wird von Netflix und Konsorten und YouTube.
Gut, stimmt, ja.
Und wenn du das schon wieder abziehst, dann sind es wie viel Prozent von wie viel? Also ich meine, es hat das übliche Statistiken, ne? A, musst du sie begreifen und am besten ist, wenn du sie selber erstellt hast.
selber gefälscht hast, erstellt hast, ja.
Genau. Auf jeden Fall ein Link, ein Porno-Link im Geek-Talk-Show-Notes. Das muss doch auch ein paar Klicks bringen.
Geht mal drauf. Ich habe jetzt kurz drüber geschaut, es sind wirklich interessante, ich liebe ja so Statistiken, da werde ich mich nachher noch ein bisschen einlesen. Und Facebook hat was getan, Achim, auch noch.
Genau, Facebook hat das Augmented Traffic Control Tool. Kennt das einer von euch?
Nee.
Das ist halt so ein Tool, was die entwickelt haben, um 2G-Netzwerke und Edge und ähnliche Sachen zu simulieren, damit halt, also um diese Problematik, die ganzen, egal wer es ist, nicht nur Facebook, die ganzen Butzen entwickeln da schön ihre Sachen in-house, haben High-Speed-Internet oder sitzen eh im Valley und das Ding ist super, super duper. Ja, und dann installierst du ja das Ding, hast halt in deinem Dorf halt nur Edge und hast keinen Spaß dran. So, und eventuell könntest du Spaß dran haben, wenn die das Ding halt optimiert hätten. Aber die kommen gar nicht auf die Idee, weil die in ihrer Bubble da leben mit High-Speed-Internet und dafür hat Facebook für ihre Apps das Tool entwickelt, um diese diversen Netzwerke mit schlechteren Bandbreiten zu simulieren. Und das haben sie jetzt Open Source gemacht.
Das ist freundlich.
Also quasi ein installierbarer Flaschenhals sozusagen.
Ja, wenn man es so sehen will, ja. Mhm. Also ich finde halt generell die Idee schon ganz gut. Die ist dann halt sehr professionell bei denen, glaube ich, umgesetzt. Und kann bestimmt vielen Entwicklern helfen und die haben natürlich jetzt wirklich gute Möglichkeiten damit.
Oder nee, das mach weiter. Nee, wenn wir Schweizer mal schauen möchten, wie das bei euch so zu und her geht. So. Wenn wir uns nicht mehr so 10 Jahre zurückerinnern können.
Ja, das kannst du doch sagen. Ich dachte schon, du wolltest jetzt sagen, dass die Porno-Entwickler da ihre Seiten optimieren, damit sie mehr Traffic bekommen jetzt.
Mehr Traffic vom Landwirt bekommen.
Also im Prinzip brauchen wir in Deutschland dieses Utility gar nicht, weil das Internet bei uns ist sowieso so langsam, da ist das schon quasi der Flaschenhals.
Also die haben eigentlich Deutschland open sourced.
So sieht's aus, ja.
Nicht schlecht. Kann man machen. Wie war das Internet an der CeBIT, Tobi?
Das Internet auf der CeBIT war wieder etwas... ja, es war, sagen wir mal, eine Zweiklassengesellschaft. Auf den großen Ständen, wie bei Intel, wie bei der DATEV, SAP, wie sie alle heißen, da war natürlich das Internet für die Besucher hervorragend. Und auf den Ständen außerhalb war das Internet sehr teuer, weil da haben sie nämlich richtig hartes Geld genommen. Aber das ist jedes Jahr auf der CeBIT so. Und,
genau, das, du meinst halt diesen Aufsteller, der auch als Foto durch die Netzwerke ging?
Richtig, genau.
Mit den Preisen. Ja, und das letzte Mal war ich auf der CeBIT vor, glaube ich, 8 Jahren. Da stand, glaube ich, das gleiche Ding da mit den gleichen ihren Preisen.
Ich meine, dass die dafür Geld nehmen, das ist selbstverständlich, weil die, so sehe ich das zumindest, weil die Messeleitung oder besser gesagt die Messe AG Hannover stellt denjenigen, der das Internet den Leuten wiederum zur Verfügung steht, die nehmen denen ja auch Geld ab. Und das nicht zu knapp.
Also, ja, gut, aber die Messe Hannover, ja, genau. Die Messe Hannover kriegt ja auch Geld von den Ausstellern und von den Eintritten und sonst was. Das kann man natürlich jetzt so oder so sehen.
Ja, das ist richtig. Aber trotz alledem kostet Internet, Strom, Wasser etc. für die Veranstalter, die dort sind, richtig, richtig Geld. Also das fällt da nicht mal vom Himmel, das nur mal so am Rande. Ja. Thema CeBIT. Wir haben ja in der letzten Sendung angekündigt, dass ich so ein bisschen über CeBIT berichten möchte und vorab nochmal so ein paar kleine Worte über die allgemeine Berichterstattung, die ich über die CeBIT mitbekommen habe. Dass viele gesagt haben, ja, das ist der Mittelaltermarkt der IT-Industrie oder der IT-Branche und dass das gar nicht mehr nötig ist. Und was mir persönlich aufgefallen ist, dass das gerade die Leute gesagt haben, die persönlich gerade in diesem Jahr nicht einmal auf der CeBIT waren. Also das ist so, als wenn ein Blinder über Farben spricht, das macht gar keinen Sinn. Und das regt mich so ein bisschen auf, dass gerade auch Podcaster-Kollegen, wie sie alle heißen, über die CeBIT hergezogen haben, aber selbst nicht da waren oder das auch selbst im Podcast erzählt haben. Nö, ich war gar nicht auf der CeBIT, aber sie dann 10 Minuten darüber referiert haben, wie scheiße die CeBIT doch ist. Und ich finde, man sollte erst dann darüber sprechen, wenn man noch da war.
Das gilt ja generell bei Messen sowie bei Gadgets und überall. Erst genau. Darüber lästern, wenn man damit... Genau.
Gut, genau. Und ich gebe zu, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen voreingenommen, weil ich ein ganz großer Fan der CeBIT bin. Es ist für mich immer so das große Zusammentreffen von bekannten Leuten, von meiner Peer Group sozusagen, in der ich mich bewege, liegt wohl auch daran, dass ich auch in diesem Business tätig bin. Und dass jedes Jahr nochmal so das persönliche Treffen ist der Leute, die, mit denen man sowieso viel zu tun hat von den jeweiligen Firmen, wie sie alle heißen. Und dass man sie dann halt nochmal face-to-face sieht und nochmal ein persönliches Wort sprechen kann. Das ist die eine Komponente der CeBIT, wie ich sie halt jedes Jahr wahrnehme. Aber dieses Jahr habe ich so wahrgenommen, dass die CeBIT sich zu einer ganz besonderen Messe oder zu einer ganz besonderen positiven Sache hin entwickelt hat. Gerade diese Code-N-Geschichte wurde dieses Jahr nochmal mehr herausgearbeitet, also die Förderung der Startup-Szene und das Pushen von Startup-Unternehmen. Und ich finde, gerade diese Kombination aus Business und die Startup-Szene zu protegieren und das in Einklang zu bringen, auch die Brücke zu schlagen zwischen den etablierten Firmen und den neuen Firmen, die sich dort präsentieren, das haben die dieses Jahr hervorragend in Szene gesetzt. Und wenn sie diese Struktur, die sie jetzt aufgebaut haben und gezeigt haben, wenn sie das jetzt weiterentwickeln und verfeinern, ist die CeBIT auf einem sehr, sehr guten Weg. Und auch gerade, was so die Intel gemacht hat mit ihrem hervorragenden Stand und auch mit der Medienarbeit von Mobile Geeks in Kombination mit Intel, das war eine hervorragende Geschichte, wo sie auch wiederum kleine Startup-Firmen vorgestellt haben. Also die haben ja tagtäglich einen Livestream dort produziert und haben mehrmals am Tag auch Startups vorgestellt, in Kombination halt auch mit den etablierten Firmen wie Microsoft und Intel und wie sie alle heißen. Und ich denke, wenn man diese ganz speziellen Blickpunkte auf die CeBIT hat und sich diese Sachen betrachtet, ist es doch eine Computermesse, die sich in der Zeit gewandelt hat, aber auch eine absolute Daseinsberechtigung hat. Das ist mein Plädoyer für die CeBIT.
Gut, ja. Dass du meinst, der Wandel geht in die richtige Richtung, den sie durchgehen.
Also ich habe sie ja von Anfang an beobachtet, vom Start der CeBIT sozusagen bis zum Höhepunkt, bis zum tiefen Fall der CeBIT, also wo es denn die CeBIT Home gab und wo sie dann wirklich mehrere Hallen geschlossen haben, wo die CeBIT ja auch ausgelagert worden ist, also wo diese Zusatz-CeBIT sozusagen, die sie eigentlich für den Endkonsumenten eingeräumt haben, wo sie die dann, glaube ich, nach Leipzig oder Dresden ausgelagert haben, ich weiß jetzt nicht, welcher Ort es genau war, das habe ich alles halt auch mitbekommen, aber ich glaube, im Moment den Kurs, den sie jetzt eingeschlagen haben, die deutsche Startup-Szene zu unterstützen und auch diese ganzen anderen Dinge noch mit einfließen zu lassen, sind sie auf einem absolut guten Weg.
Wunderbar.
Was ich gerade sagen wollte, und gut, da bin ich jetzt auch voreingenommen, weil ich auch für Mobile Geeks schreibe, auch schon allein, dass halt der Livestream da aufgesetzt wurde, der ja durchaus schon länger existiert auf der IFA, ist halt auch ein Beleg. Weil A, musst du das finanziert und gestemmt bekommen, vorneweg, und dann musst du natürlich auch interessante Inhalte haben, die du da produzierst, damit das überhaupt erfolgreich ist.
Gute Gäste.
Für die interessanten Inhalte brauchst du halt auch vernünftige Themen, Firmen, Startups, sonst was.
Das war erstens mal auch die Arbeit, die dort von Intel und Mobile Geeks geleistet worden ist. Das war eine extrem saubere, hochwertige Arbeit und dafür einen ganz großen Respekt an beide Parteien, Mobile Geeks und Intel, sehr interessant. Ich habe die Tage, wo ich halt nicht auf der CeBIT war, immer so nebenbei bei der Arbeit die Livestreams laufen lassen. Haben sie sehr, sehr gut gemacht. Da gab es nach meiner Meinung nur ein paar ganz kleine Kritikpunkte, aber das ist nicht relevant in meinen Augen.
Kann ich gleich pflichten. Habe nicht allzu viel davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mich sehr viel Spaß bereitet.
Und auf der nächsten IFA wird es das übrigens auch wieder geben. Das ist auch schon klar.
Ist es auch schon klar? Mhm.
Das hat ja schon Tradition, dieses Programm sozusagen. Ja.
Genau, aber kann ja trotz allem, wenn irgendwann halt auch die Geldgeber abspringen und sich keiner findet, dann kann sowas ja auch durchaus mal sterben, selbst wenn es populär ist. Das haben wir ja auch schon öfters mal gehabt.
Das darf man ja nicht unterschätzen. Das kostet ja richtig Knete, das Ganze. Das ist ja nicht, dass sich da mal so zwei Leute vor die Webcam setzen, weil da läuft ja richtig Bandbreite drüber. Und da hängt
kein
ja
Mehrcut.
Richtig, genau, da hängt ja richtig Technik dahinter. Das ist ja nun ein großer Aufwand, der da betrieben wird, ja.
Was war dein Highlight von der CeBIT? Oder war das, was du jetzt gerade gesagt hast vorher, eben dieses, die Neuausrichtung oder diese Startup-Geschichte, integriert in das Ganze. War das das Highlight oder gab es sonst noch irgendwas?
Also diese ganze Neuausrichtung war im Endeffekt ein Gesamthighlight, aber auch zum Beispiel die Präsentation von verschiedenen Firmen, die sonst traditionellerweise nicht auf der CeBIT sind, wie zum Beispiel BMW. Die hatten ja diesen neuen Sivolution vorgestellt, diesen neuen Elektroroller, der eine extrem große Reichweite hat, der auch richtig Geschwindigkeit bringt sozusagen. Das war sehr interessant, den fand ich zum Beispiel sehr interessant. Da ist zum Beispiel auch Firmen wie die Firma Klaas, das ist ein Hersteller von Traktoren und Mähdreschern, dort vor Ort war und sie haben wieder die nächste Stufe des Landwirten 4.0 vorgestellt sozusagen. Die haben also einen High-End-Trecker vorgestellt, der wirklich mehr oder weniger fast schon autonom fahren kann und exakt auf 2 Zentimeter genau seine Position und Spur hält, der zum Beispiel die Qualität der Pflanzen vorne mit Sensoren abmisst und genau so viel Dünger hinten rauswirft aus der Düngerkanone, wie er für nötig hält in dem Moment, weil er das vorne per Sensoren gemessen hat und das ganze Ding per iPad-App sozusagen zu steuern ist. Oder per iOS-App. Also solche Dinge sind hochinteressant. Und deswegen verstehe ich halt nicht, dass viele Leute so auf die CeBIT schimpfen, weil gerade solche Innovationen sieht man nach meiner Meinung nicht auf jeder Messe.
Was ja ganz witzig ist, dass mit dem Trecker, dass die halt den Trecker dann alleine fahren lassen und gleichzeitig, okay, gefährliches Halbwissen, weil ich habe es nicht mehr gecheckt, aber vor ein paar Jahren war es ja so, dass, glaube ich, eines der größten, meistverkauften Spieleprogramme war halt der Trecker-Simulator.
Also der Trecker, der könnte alleine fahren, aber es ist halt immer noch sinnvoll, als letzte Person oder als Person, die eingreifen kann in das ganze Geschehen, noch den Mensch auf der Maschine sitzen zu haben.
Auf jeden Fall. Dass du immer noch eingreifen kannst, das ist ja auch bei den Autos so.
Ist natürlich bei einem Acker, bei einem Feld was anderes, da es ja Privatgelände ist, da ist natürlich das autonome Fahren wesentlich leichter aus rechtlicher Sicht als im öffentlichen Straßenverkehr.
Also genau, der grenzt natürlich auch an Straßen an und an Wohngebiete.
Richtig, genau.
Wenn der mal ausbrechen würde, kann der auch ziemlich Schlimmes anrichten.
Und wenn dann die Pferde mit ihm durchgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, in dem Fall sind es dann teilweise 500 Pferdestärken, das könnte dann etwas problematisch sein, ja.
Wo wir bei dem Thema schon sind, ich weiß nicht, das dürfen wir eigentlich noch nicht besprochen haben oder noch nie gehabt haben, dass die Teslas jetzt in den nächsten Wochen ein Over-the-Air-Update bekommen, wo unter anderem ja auch schon autonomes Fahren drin ist, zum Beispiel der Valet-Service. Hatten wir schon mal drüber gesprochen? Nee, oder?
Gesprochen nicht, nein, nein.
Aber dieser Valet-Service, der ist ja wirklich, das Auto ist geparkt. Du steigst aus, du machst irgendwas, gehst in ein Restaurant und dann im Restaurant klickst du dann auf deine App und dann parkt das Auto automatisch aus und fährt zum Eingang, damit du einsteigen kannst. Und technisch können sie es anscheinend und B, ist es rechtlich umsetzbar, so, weil ja diese ganzen Parkplätze bei Restaurants gerade in Amerika als Privatgelände sind. Und deswegen funktioniert dieser Valet-Service nämlich auch nur auf Privatgelände, weil er halt ansonsten natürlich die ganzen rechtlichen Regularien, die nicht existieren, beachten müsste. Oder die müssen ja erst geschaffen werden dann in dem Fall. Das fand ich auch ganz spannend, dass die halt auch wirklich schon so weit sind.
Also ich glaube, die sind schon weiter, als wir uns das vorstellen. Und beim vielen Dingen stehen halt die rechtlichen Problematiken der ganzen Technik noch im Weg. Und ich denke, bei solchen Dingen wie autonomes Fahren ist es auch wichtig, dass es wirklich 5-mal, 10-mal gecheckt worden ist, dass es auch wirklich denn letztendlich irgendwann mal final wird und wir auf öffentlichen Straßen autonom fahren dürfen.
Das ist definitiv gut, wenn das noch einige Zeit braucht, weil das eine ist das Gesetz, das andere ist der Mensch, der da auch ein bisschen zuerst mal die Angst genommen werden, wie sagt man, muss die Angst genommen werden, dass weil da plötzlich Autos von alleine rumfahren. Doch, ja, spannend, diese CeBIT war sie wieder mal.
Also ich kann jedem empfehlen, dorthin zu gehen und ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich irgendwelche Kollegen höre, die über die CeBIT herziehen und selbst nicht da waren, weil das bringt ja relativ wenig.
Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Wo ich auch ein Problem sehe oder auch ein selbstgemachtes, ist der CeBIT, auch diese Absurdität. Ich habe ja jetzt witzigerweise, viele Leute ignorieren die CeBIT, Und ich habe jetzt dann in den letzten paar Wochen durchaus von Leuten gehört, die, und das sind jetzt nicht Leute, die sich erst jetzt als Kurzzeit beschäftigen und noch nie da waren und sonst was, die sich schon in dem Bereich tummeln, die ja echt ernsthaft diskutieren und sich eine Karte kaufen wollen. Wo der Punkt ist, ich meine, selbst wenn ich auf der CeBIT nur einmal war, in den ganzen Firmen, wo ich war, waren wir immer auf der CeBIT oder jemand war da. Und der Punkt ist, ich habe noch nie von jemandem gehört, der sich eine Karte dafür gekauft hat. Weil du wirst ja zugeschmissen. Ich meine, theoretisch, ja, du kannst dich eigentlich, meiner Meinung nach, konntest du nicht mal weigern oder ausweichen, um eine Freikarte zu bekommen. Und das war dieses Jahr genauso. Ja. Und dass dann echt Leute echter sich eine Karte für kaufen wollen, die sich natürlich dann auch mordsmäßig verarscht vorkommen, wenn sie hinterher von jedem hören, dass das umsonst hatte. Und irgendwo kommt ja das ganze Kontingent her. Und wenn Leute dann irgendwie 4, 5 Freikarten haben und sie gar nicht nutzen, warum machen, und ich meine, die ist ja auch nicht günstig, so eine Karte, die kostet, glaube ich, 40 Euro oder so.
Ich glaube sogar 60, ich weiß aber nicht ganz genau.
Ja, aber die kostet ja jetzt keine 15 Euro, also die kostet ja schon wirklich einen ordentlichen Preis, den in Anführungsstrichen keiner bezahlt. Und für die paar Kröten, die dabei rumkommen und dann auch mit dieser Verärgerung, dann sollten sie doch gleich eine Messe rausmachen, entweder mit einem symbolischen Beitrag, den keinen kümmert, ein Zehner und weniger Freikarten, oder sie machen es eh frei für alle. Und das wird finanziert durch die Aussteller. Mhm.
Ist ein bisschen komisches Mischmasch, ja.
Also ich glaube, es gibt vielleicht nur diese klassischen Privatkunden. Da gibt es ja auch noch genügend, die trotzdem auf die CeBIT gehen, die wahrscheinlich noch Karten kaufen werden, die vielleicht gar keine Connections haben oder vielleicht ganz mit Scheuklappen durch die Welt gehen. Und das weiß ich nicht. Also ich habe an den Kassen, die dort waren, schon noch viele Leute gesehen, die Karten gekauft haben.
Okay, das ist ein schönes Argument. Also ich meine, und da greift zum Beispiel vielleicht auch Kurzfristigkeit. Also ich überlege es mal einfach, okay, dann kann ich mich auch nicht mehr kümmern wegen einer Freikarte. Aber ich glaube halt gerade auch bei vielen Privatpersonen, das sehe ich ja auch auf diesen ganzen Schnäppchenportalen, wo ja auch die ganzen Freikarten durchgereicht werden auf den MyDeals und sonst wie dieser Welt, dass die Leute, die da privat hingehen und auch schon öfters, dass die auch, die haben vielleicht nicht die Connections, aber die kennen hier die ganzen Internetplattformen, wo sie halt auch die Freikarte abgreifen können.
Also ich weiß, ich hatte noch 2 Karten über sozusagen, die hatte ich mitgenommen und ich hatte da, bin am Ausgang gewesen, habe da Leute an der Kasse gesehen, ich habe gefragt, ihr wollt jetzt gerade eine Karte kaufen, ich habe noch 2, schenke ich euch. Und dann pöbelt mich da so ein CeBIT-Kollege da an, also so ein Kassierer oder Personal halt von der CeBIT. Das macht man aber nicht. Ich habe gesagt, ich kann noch verschenken, was ich möchte. Was hat denn das mit, das macht man aber nicht zu tun. Also sehr merkwürdig.
Es gibt immer Menschen.
Okay, aber es gibt immer Menschen, aber da erzählt doch mal was von, nicht von Menschen, sondern von Cortana.
Genau, das kann jetzt auch Deutsch in der Windows 10 Preview. Das kann man aktivieren. Wie das Ganze geht, ist verlinkt bei uns in den Shownotes. Und dann haben wir noch ein kleines Thema aus der Microsoft-Ecke. Die haben
Ach, das war's. Vereinbarung. Du machst das einen war's. Satz zu so tollen Technologien wie Cortana und so wahnsinnigen Produkten wie Windows 10 Preview.
Ja, heute Abend bin ich gnadenlos, weil ich denke ans Schneiden und meine Zeit ist sehr knapp gegen Ende dieser Woche. Deshalb gab es nur einen Satz.
Du willst mal Fußball gucken, willst du?
Nee, keine Angst, sowas tue ich nicht.
Oh.
Zumindest nicht, wenn die Schweiz nicht im Finale ist.
Na gut, also das wird ja niemals, das wird ja niemals passieren.
Eben. Eben deshalb.
Okay, Windows 10, Cortana, dufte Sache, toll, bin mal ganz begeistert.
Und, nee, ist eine dufte Sache, ist auch ganz toll.
Ja, und ich wollte es nicht abwertend machen, ich wollte nur den Satz wiederholen, damit mehr Content ist.
Dankeschön.
Andere Microsoft-Thema, was du angesprochen hast, ist, dass Microsoft jetzt eine Vereinbarung geschlossen hat mit 11 Hardware-Herstellern von Android-Devices. Das klingt auch erstmal komisch. Es macht aber Sinn für Microsoft, weil sie halt so ihre Software rauskriegen und es geht da konkret halt um OneNote, OneDrive und Skype.
Und Office.
Und Office, aber ich glaube auch nicht alle Office-Sachen. Ich glaube nämlich Outlook ist zum Beispiel nämlich nicht dabei. Oder, ja, auf jeden Fall.
Tun sie sich auch einen Gefallen, dass sie das nicht reinnehmen, wahrscheinlich.
Generell wollen sie halt da ihre Software unter die Leute kriegen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist und haben halt mit 11 Herstellern ja, das abgeschlossen und die werden das dann vorinstallieren auf ihren Devices, die ausgeliefert werden. Und da ist unter anderem halt auch Samsung dabei, mit denen sie sich, hast du ja Martin gesagt, immer noch im Clinch liegen rechtlich, wegen Patenten.
Und unter anderem ja auch mit anderen Firmen, genau.
Genau, also Samsung ist, glaube ich, der größte in dem ganzen Part. Dell ist noch dabei, ist natürlich auch sehr groß. Aus Deutschland ist das Trackstore. Ich wusste gar nicht, dass die Android-Devices machen, oder wenn, dann hätte ich mir vorgestellt, die machen wahrscheinlich so Tablets, oder?
Die haben ganz viel auf der Cebit vorgestellt, aber alles Geräte im, sagen wir mal, sehr niedrigen Preissegment.
Sehr low-end, ja.
So Low-Budget-Produkte.
Aber Tablets, oder machen die auch Smartphones?
Die machen, glaube ich, jetzt demnächst auch Smartphones.
Okay. Gut, die anderen sind lokale Händler, die Afrika, Portugal, Türkei, Russland, die kennen, also die kannte ich alle nicht. Aber es werden dann wahrscheinlich die Trackstores dieser Länder sein.
Genau, sie machen nächstens. Ja, Entschuldigung, sie machen nächstens, also aktuell haben sie ein Windows Phone im Angebot, Tobi. Android Phones folgen, genau. Nur noch zum Beenden bei Trackstore. Gibt es sonst noch was zu dem Thema, Achim?
Nö.
Außer, dass es erfreulich ist, dass wir bald mit mehr Leuten über OneDrive unsere Daten austauschen können, Achim?
Ja. Nö, das ist eine schöne Sache. Und generell, jetzt möchte ich auch mal von jenseits von, ob wir Android toll finden oder nicht, oder ob der eine oder andere von uns kein OneDrive nutzen möchte. Davon abgesehen ist es halt einfach schön, dass es halt einfach sich so ein bisschen vernetzt, systemübergreifend wird, finde ich.
Ist doch schön, genau. Wenn wir gerade bei Android sind, gehen wir doch rüber zu Android. Ist kein in dem Sinn reines Android-Thema. Es könnte mehr fast schon eine Amazon-Sektion sein.
Ja, das ist Zufall, aber zumindest unter dem Fire TV steckt dann Android drunter und man kann ja auch Android-Apps drauf installieren.
Da gibt es neue Features. Du hast ja so eine TV, also die große.
Genau. Es gibt halt auch noch den Stick. Jetzt springen wir einfach mal durch. Also es gibt ja auch den Fire TV Stick schon seit kurzem in den Staaten und der kommt jetzt auch nach Deutschland. Und der ist jetzt zurzeit vorbestellbar. Ich glaube jetzt noch, wo wir aufnehmen, 12 Stunden lang. Das heißt, wenn die Folge gehört wird, ist er nicht mehr. Also ist er zwar immer noch vorbestellbar, aber nicht mehr zu dem günstigen Preis, wenn man Prime-Kunde ist. Denn wenn man Prime, also normal kostet er 39 Euro. Wenn man Prime-Kunde ist, kostet er 19. Und wenn man neuer Prime-Kunde wird, kriegt man nochmal 12 Euro Rabatt, dann kostet er 7 Euro. Plus natürlich das Prime-Abo, was natürlich eine andere Dienstleistung ist. Und der Fire TV Stick ist im Endeffekt halt, ja, wie ein Chromecast, ein TV-Stick, der halt die Amazon Fire TV-Software drauf hat. Und ja, nicht alles kann wahrscheinlich wie das große Fire TV. Das im Detail habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich habe auch zugeschlagen für 19 Euro, schon alleine, um es auszuprobieren. Und im Zweifelsfall bekommt meine Mutter den.
Jetzt hast du mir ja Angst gemacht. Du hast gesagt, der ist wie ein Chromecast. Na, dann will ich ihn nicht haben.
Du hast ihn dir ja auch geshoppt.
Ja, ich habe ihn mir auch bestellt, weil beim Fire TV, da habe ich ja die Vorbestellung verpennt. Und diesmal war ich ganz schnell und habe ihn mir geshoppt, weil für 19 Euro ist es ja quasi ein No-Brainer. Und wenn man Prime-Kunde ist, macht das ja Sinn.
Das dachten wir beim Chromecast auch, dass ein No-Brainer ist.
Nee, aber ich glaube, also ich habe mal so eine Vergleichstabelle gesehen, die habe ich überflogen, was der kann gegenüber jetzt dem klassischen Fire TV. Und die signifikantesten Unterschiede sind halt da, dass der Prozessor etwas schlechter ist und dass der halt den Spieleumfang, also der große Fire TV kann ja, glaube ich, auch Spiele, und das kann der Fire Stick, glaube ich, nur eingeschränkt oder sogar gar nicht, das weiß ich nicht ganz genau.
Ich glaube, das kann
der
gar
nicht. Rein von der Hardware her geht das gar nicht, also von der Leistung, ja.
Aber ich bin ja schon über 16 und ich spiele nicht mehr, also von daher ist mir das relativ egal.
Gut. Aber übrigens zum Chromecast, der Chromecast mit 19 Euro ist auch ein No-Brainer, weil du auch für 19 Euro jederzeit irgendeinen Doofen findest.
Schon? Dann suche ich einen.
Fies. Aber nee, als guter Mensch will man keinem den Chromecast antun, finde ich.
Ja, deshalb habe ich meinen ja behalten.
Ja, ich habe einen weggegeben und einen habe ich noch irgendwo dran stecken. Ich weiß aber nicht wo. Das ist schon eigentlich die Aussage, die alles sagt. Ja, nichtsdestotrotz bekommt Amazon Fire TV und der Fire TV Stick zurzeit neue Software. Over the Air, wie man so schön sagt. Also die aktualisiert sich dann auf dem Device direkt. Man muss, glaube ich, es nicht selber machen. Und unter anderem ganz tolle Funktion fürs Fire TV durchaus, dass man in den USB-Port jetzt auch ein USB-Storage-Device, also eine Festplatte oder einen Stick dran packen kann. Und davon da auch dann halt Sachen abspielt. Dann hatte der Andreas auf Twitter gefragt, ob man denn auch vom Mac streamen kann. Nee, das kann man nicht. Ist halt, ja.
Aber du hast die hervorragende Plex-Funktion und das ist schon genial.
Ja, dann kann das jetzt in dem Update auch noch mit kabellosen, logischerweise kabellosen Bluetooth-Kopfhörern kommunizieren. Also man kann halt auch mit dem Ding, ja klar, seine Filme gucken, aber auch Musik hören. Und Amazon stellt wohl auch, weil die haben ja auch ihren Musik-Service, wo man darauf zugreifen kann, seine Musik in der Cloud hat. Dann gibt es wohl auch Playlisten von Kuratierte, die sie zur Verfügung stellen und sie machen es jetzt eindeutig noch mehr Multimedia.
Gibt es bei der Größe vom Speicherstick oder USB-Quelle, was du anschließen kannst, eine Begrenzung auf gewisse Gigabyte?
Ist nicht
oder?
Bekannt.
Ist nicht bekannt.
Also habe ich zumindest in den Artikeln, die ich darüber gelesen habe, nicht lesen können.
Gut, dann Tobi, bitte ausprobieren. Du hast ja das eine oder andere größere und kleinere.
Ja, der Tobi hat die großen Dinger.
Ja, Moment, am Fire TV Stick geht, glaube ich, kein Storage. Das geht, glaube ich, nur am großen Fire TV, so wie ich das verstanden habe.
Das stimmt, ja.
Siehst du, also kann ich es gar nicht austesten.
Doof.
Siehst du mal.
Gut, und ich habe keine großen Laufwerke.
Ah ja.
Ich kann dann ein Hörer. Ein
Headset leisten.
Ja, ja.
Dann ein Hörer. www.geektalk.ch. Unten in den Kommentaren zu der aktuellen Folge Geektalk 18.15 sind wir heute. Und gehen, glaube ich, somit das Amazon-Geschichte ist durch?
Genau, das Thema ist durch. Das Update kommt in den nächsten Wochen. Ja, muss mal gucken, wann das dann wirklich ist. Aber das werden wir dann auch noch mal kurz bei uns im Podcast mit aufnehmen, glaube ich, als Thema, wenn es raus ist.
Genau, sonst purzelt es über die Luft zu euch, dann merkt ihr es dann auch. In der Apple-Ecke haben wir das Research Kit. Wir haben das ganz kurz oder ja, doch ein bisschen darüber unterhalten, Tobi, im der Meinungslastig-Sendung. Mhm. Die Seite, welche bis anhin auf Englisch war, hat Apple jetzt eingedeutscht. Sprich, wenn ihr euch da ein bisschen informieren möchtet, könnt ihr das jetzt endlich auch auf der Apple-Seite in Deutsch tun. Für diejenigen, die es interessiert. Da gab es ja auch vor kurzem, hast du es mitbekommen, Tobi, ein Video von dem geheimen Fitnesscenter, welches Apple gehabt hat während der Testzeit zu diesem. Da haben sie ja irgendwie 18.000 Leute getestet. Für dieses Research-Kit?
Nee, das höre ich jetzt zum ersten Mal, muss ich zu meiner Schande gestehen, ja.
Ist, glaube ich, Ende letzte Woche ging das ein bisschen durch die Blogosphäre. Es ist eben so ein Fitnesscenter, wo sie Probanden da trainieren konnten. Die haben sie, Tests haben sie da mit ausgewertet, eben für dieses Research-Kit irgendwie. Da gab es jetzt ein offizielles, also sie haben einen, ich weiß nicht mehr welcher Sender, irgendeinen amerikanischen Sender, durfte da rein und ein bisschen filmen und Leute interviewen, wie die das finden und gefunden haben und so weiter. War noch spannend. Wenn ich den Link wieder finde, werde ich es hier noch in die Shownotes mit reinhängen. Dann glaube ich, haben wir nur noch ein Thema oder habt ihr noch irgendwas Breaking News-mäßiges?
Nee, aber ich habe noch mal kurz einen Kommentar vom Andreas. Das Chaos beim Fire TV nervt schon wieder. Der Stick kann wieder was nicht, was das andere kann. Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt als Einwurf, weil wenn es das Gleiche könnte, dann wäre eins von beiden überflüssig.
Also ich denke, der Fire TV Stick ist für die Leute, die sich wirklich auf die Kernfunktionalität von Amazon Prime konzentrieren, Videostreaming, Musikstreaming, die jetzt nicht spielen wollen. Ich denke, dafür ist es das richtige Produkt. Wer jetzt dieses Gamepad anschließen will, was es ja zum Fire TV gibt, der ist natürlich beim Fire TV Stick komplett falsch aufgehoben.
Genau, es sind halt einfach zwei Produkte mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen.
Genau, und ich denke mal, auf der Amazon-Seite, da stehen, sind die beiden Dinge gegenübergestellt. Und da kann man genau sehen, was das Gerät kann und was es nicht kann. Und natürlich sieht man es ja auch an dem recht großen Preisunterschied, der da existiert. Und dass der Kleine nicht so viel kann wie der Große, ist vollkommen logisch. Ein Fiat 500 kann ja auch nicht so viel wie eine S-Klasse.
Genau.
Im Regelfall.
Im Regelfall, genau.
Ja, ja, ich meine, was unglücklich, oder das heißt bedingt unglücklich ist, ist, für, ist klar, vom Namen her, wenn man einfach nur den Namen hört, ist der gleiche Name, also bei dem anderen steht noch Stick hinter, ist was anderes, als wenn das Produkt komplett anders heißen würde. Oder wenn's Fire, wenn das eine Fire Stick heißen würde und das andere Fire TV vielleicht.
Gut, ansonsten amazon.de, da werdet ihr geholfen. Eine kleine App-Ankündigung möchte ich machen. Heute ist Fantastical 2 rausgekommen. eine App, die neben dem Text Expander und dem Cloud Clip immer eine der ersten ist, welche ich installiere auf dem neuen OS X, ist so eine kleine Menüerweiterung. Also bis vor kurzem war es eine Menüerweiterung als Kalender, um schnell irgendwelche Termine einzugeben. Das Coole daran ist, da kann man irgendwie eingeben, Geek Talk 25. März, 19 Uhr, und dann setzt er das gleich so ein. Also die Daten und Zeitangaben werden automatisch erfasst, muss man dann nicht mehr händisch nachtragen. Und die App wurde jetzt eben in der zweiten Form extrem ausgearbeitet. Das heißt, es ist nicht mehr nur eine Menüerweiterung, es ist eine volle Kalender-App, die man nutzen kann. Es hat so ein paar kleine Features mit drin, dass man die ganzen einzelnen Unterkalender gruppieren kann und sonst noch ein paar. Auf dem Poughkeepsie-Blog habe ich einen kleinen Beitrag darüber geschrieben, werde das auch noch mehr ausführlich testen und dann mal noch ein bisschen länger darüber was erzählen, weil ich finde die App wirklich ganz genial. Preis ist auch immer noch so eine Sache. Hier schlagt das Ganze mit 39,99 zu Buche. Ist nicht wenig. Ich bin im ersten Augenblick erschrocken. Wer aber Fantastical nutzt und weiß, das zu schätzen und jetzt eben die ganzen neuen Features sieht und den ganzen Kalender, wahrscheinlich wird das bei mir die iCall-App auf dem Mac ersetzen. In näherer Zukunft.
Okay, ich werde es mal anschauen. Eine Frage, du hast eben eine App erwähnt, die ich glaube ich gar nicht kenne. Cloud Clip, was ist das denn?
Gibt es einen Beitrag auf dem Poughkeepsie?
Ja.
Nee, das ist einer, es gibt diverse so Clip-Manager, die das, was du Command-C, wie sagt man?
Also in der Zwischenablage.
Genau, wenn du was in der Zwischenablage tust und dann etwas reinkopieren willst, dann machst du etwas dazwischen, kopierst wieder das rein, dann verschwindet ja das Alte. Und da gibt es ja diverse Tools, die das machen. Und da das Coole ist, dass die die Zwischenablage über die Cloud vom Mac auf iOS rüber portiert.
Okay, also einen historischen Verlauf der Zwischenablage, die du da, wo du dich zurückblättern kannst und dann auswählen kannst, okay, das habe ich dann und dann gehabt und kannst dann wieder rausziehen sozusagen.
Genau, oder eben wie ich vorher gesagt habe, ich habe vielfach, ich kopiere was, dann will ich es irgendwo einsetzen, wechsle rüber, werde von irgendwas abgelenkt, kopiere was anderes drüber und dann ist es eigentlich weg und da kann ich einfach oben in Menüleiste draufklicken und sagen, ah, dieses war's, anklicken und dann habe ich das wieder in der Zwischenablage drin.
Aber ich glaube, die Begrifflichkeit, die wir gesucht haben, ist Clipboard Manager.
Sowas in der Art, genau.
Okay.
Das ist korrekt, ja. Clip Manager, ja, genau. Clipboard Manager. Doch, schaut es euch an. Werdet ein Link zum Clip, Cloud Clip, oh mein Gott, diese Wörter. Cloud Clip auch noch gleich anhängen, falls es den einen oder anderen interessiert. Aber wie gesagt, da gibt es auch diverse andere, wer die Cloud nicht braucht aufs iOS-Device, der kann auch andere nutzen. Dann, ich glaube, aus dem Twitter gibt es nicht mehr.
Nee, ich glaube nicht. Also.
Bei mir ist es auch leer. Im Chat lief einiges. Ich werde, glaube ich, nächstes Mal Hörer sein und mich ein bisschen im Chat tummeln. Das war noch interessant, was es da zu lesen gab, alles. In dem Sinne, Grüße an den Chat und ja, vielen Dank, Achim.
Ja, danke auch dir und dem Tobi natürlich.
Das hast du wunderbar gesagt. Und ich bedanke mich auch bei Martin, ich bedanke mich bei Achim und ich bedanke mich bei den Live-Zuhörern und bei den Leuten, die sich im Chat beziehungsweise bei Twitter beteiligt haben.
Ja, und ich bedanke mich dann zusätzlich noch bei den 11 Zuguckern oder bei 10, weil der Martin gehört ja auch dazu. Den ziehe ich dann mal ab, die im Schnitt mir über Mercat zugeschaut haben. Und ich hoffe, die hatten halt den Ton aus und haben sich den Livestream angehört, weil ansonsten haben sie halt einen komischen, ja, haben sie teilweise Monolog gehabt und teilweise einfach nur Sätze, die keinen Sinn ergeben. Aber es war mal ganz witzig als Experiment. Da war der Andreas ist auch dabei, der Simon und auch ja, die Kati war dabei. Und ja, von den anderen Bildern auf die Schnelle kann ich nichts erkennen. Die sind ja klein und steht ja kein Name dabei. Aber danke für alle, die sich das angetan haben.
Für diejenigen Hörer, die herausgefunden haben, wie man das Ganze stummen könnte, kann, ich möchte nächstes Mal auch wieder durchgehend zugucken, dem Achim. Bitte gerne in die Kommentare oder Twitter, wo auch immer. Dann kann ich das nächste Mal den Stream auch aufhaben im Hintergrund.
Genau, also ich finde es im Prinzip ganz witzig, aber man muss ganz klar, man sollte den Stream anschauen, und wenn man nur das Video zuschaltet, dann sieht man zumindest mich hier ein bisschen rumsitzen.
Da musst du dir noch zusätzlich was überlegen, irgendwie vor mit dem Edding und so weiter.
Ja, ich habe ja aber auch noch, ich habe ja noch hier den Steve Jobs stehen, so einen Hasen und ein paar Lego-Figuren. Ich kann auch so ein bisschen Theater noch, Puppentheater dabei machen.
Ah ja, Puppentheater. Ich
habe zum Beispiel auch noch hier den Admiral Akbar.
Keine Lego-Figuren? Ich bin enttäuscht.
Doch, Lego-Figuren. Admiral Akbar als Lego-Figur.
Ah, gut. Schwein gehabt.
Da geht er ab.
In diesem Sinne bedanke ich mich auch, wie wurde der Tobi, bei den Live- und eben auch vor allem den zeitsouveränen Hörern, die sich das noch teilweise Wochen später anhören und Kommentare dazu geben. Haben wir immer gerne. Wir freuen uns, wenn ihr uns über Facebook, über Twitter, über Google+ und all diese ganzen lustigen Social-Media-Kanäle verfolgt. Und in Zukunft könnt ihr, wenn ihr uns mit uns twittert während der Sendung, ja eure Geolocation über Foursquare liegen lassen. Dann wissen wir auch, wo wir die Zuhörer haben.
Hast du dir das vorgeschrieben?
Nee, das war so dumm aus dem Kopf rausgefallen.
Respekt.
Passiert immer wieder mal so komisches Zeugs.
Ab und an hat er ja mal einen
hellen Moment. Unglaublich, manchmal keinen Satz kriegt er zustande und dann macht er hier halbe Romane.
Ja, mein lieber Unfallkopf. Bevor hier noch mehr Wasser den Bach runtergeht oder den Keller runterrutscht, würde ich doch sagen, verabschieden wir uns bei unseren Hörern. Und wie immer, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss.
Aber danke für den Hinweis.
Ja, aber es ist eine Lösung halt für den normalen Menschen außerhalb dir, Martin. Also
eben, ich bin ja...
Für den normalen Menschen. Das hast du jetzt aber wieder. Mann.
Der Otto-Normalbürger.
Der Otto-Normal schon drin.
Jetzt muss ich mal gucken.
Er hat Porno gesagt. Microsoft.
Mein Gott, da habe ich Glück gehabt, dass ich nicht bei Porno war. Pfui.
Gut, ich check mal ganz kurz den Livestream.
Das auch noch.
Es wäre von Vorteil, wenn wir schon versuchen, mit diesem Live zu streamen, dass die Hörer uns auch hören können und nicht erst dann aus der Konserve. Dann empfehle ich doch nochmals die Gurgel zu.
Die Gurgel. Ja, ich geh da gleich an die Gurgel.
Ich hol mal eben Wasser.
Ja, Martin muss gar nicht weit laufen. bei dem läuft es durch den Keller.
Ich meine, ich habe jetzt hier auch nicht viel zu zeigen, außer mich beim Reden.
Gesundheit.
Das war im Nebenbüro. Ich mach mal die Tür zu.
Du hast zwar tolles Internet, aber dünne Wände.
Ja, ich mach die Tür zu.
Hört mehr Geek Talk.